Das Thema für heute lautet Gottes Ausrüstung gegen den Teufel. Gottes Ausrüstung gegen den Teufel. Dieses Thema stammt aus Epheser 6 und ich lese ab Vers 10 aus der guten alten Lutherbibel. Zuletzt, meine Brüder, die Schwestern sind eingeschlossen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des Willen, so ergreift den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Krebs oder mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Dieser Abschnitt steht ganz am Ende des Epheserbriefs. Ephesus war eine gottlose Stadt. Eine heidnische Stadt, so wie unsere Gesellschaft heute. Und Paulus schließt seinen Brief mit den Versen ab, die wir gerade gelesen haben. Und der wiederholt immer wieder ein bisschen mit anderen Worten: Seid stark, steht fest, leistet Widerstand. Das heißt, bewegt euch nicht. Seid standhaft, seid hellwach und lasst euch nicht irritieren durch das, was um euch herum passiert. Und dann erinnert Paulus die Epheser daran, dass wir alle in einer Schlacht stehen. Wir stehen in einem Krieg und wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Und wir müssen alle wissen, worum es in diesem Kampf geht. Denn das Reich Satans bekämpft das Reich Gottes und wir sind mittendrin. Mein erster Punkt: Satans Reich bekämpft Gottes Reich. Viele Christen sind sich sehr bewusst, es gibt das Reich Gottes, die Gemeinde Jesu. Aber sie haben keine Ahnung, dass es auch das Reich Satans gibt. Darüber wird normalerweise auch nicht gepredigt, weil der Satan möchte, dass er unerkannt bleibt. Sein oberstes Ziel. Aber Satan hat sein Reich in dieser Welt und es ist wichtig, dass wir Christen mit den Angriffen aus dem Reich Satans rechnen. Denn wenn wir durch Jesus Christus zum Reich Gottes gehören, sind wir automatisch im Krieg gegen das Reich Satans. Wenn zwei Länder gegeneinander Krieg führen und ich bin in eines dieser Länder hineingeboren, dann stehe ich automatisch im Krieg gegen das andere Land. Ob ich es will oder nicht. Und wenn das Reich Gottes im Krieg gegen das Reich Satans ist und du gehörst zum Reich Gottes, dann hast du keine Wahl. Du bist automatisch im Krieg mit dem Reich Satans. Und Satan wird dich angreifen und er will dich mit allen Mitteln bekämpfen. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 12, Vers 22 von Jesus, da ward ein Besessener da zu ihm, zu Jesus gebracht, der ward blind und stumm. Und er heilte ihn also, dass der Blinde und Stumme beides redete und sah. Jesus heilte einen Blinden und Stummen, indem er ihn von einem bösen Geist befreite. Und plötzlich konnte der ehemals Besessene wieder sehen und reden. Gott tut das auch heute noch. Und dann passiert Folgendes, Matthäus 12, Vers 24, aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie, er der treibt die Teufel nicht anders aus als durch Beelzebub, der Teufel Obersten. Das heißt, die Pharisäer, sie machten eine schreckliche Beschuldigung und sie sagten, dass Jesus durch den Obersten der Teufel in der Lage ist, die Teufel auszutreiben. Und dann Vers 25, Jesus vernahm aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, ein jeglich Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird Wüste, geht kaputt. Und ein jegliche Stadt oder Haus, wo es mit sich selbst uneins ist, mag es nicht bestehen. So denn ein Satan den anderen austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein, wie mag denn sein Reich bestehen? Jesus spricht hier vom Reich Satans. Und alle, die zu Satans Reich gehören, halten zusammen, sie sind nicht uneins. Vers 27, so ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure Richter sein. So ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier spricht Jesus vom Reich Satans und vom Reich Gottes. Und als Jesus den Besessenen von dem bösen Geist befreit, wird der Konflikt zwischen den beiden Reichen für alle sichtbar. Denn das, was hier passiert, gefällt dem Satan überhaupt nicht. Erstens, habe ich vorher schon gesagt, Satan möchte unsichtbar und unerkannt bleiben. Keiner soll merken, dass hinter der Krankheit satanische Mächte stecken. Und zweitens, was hier auch sichtbar wird, das Reich Gottes ist dem Reich Satans in jeder Hinsicht überlegen. Dennoch kämpft der Satan gegen das Reich Gottes. Und wir stehen mitten in dieser Auseinandersetzung. Mein zweiter Gedanke, Satans unsichtbares Reich ist perfekt organisiert. Wir lesen in Epheser 6, Vers 12 Folgendes, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Also es gibt Fürsten und Gewaltige, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Hier steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das heißt, wir kämpfen nicht mit Personen, die einen Körper haben, sondern unser Gegner hat keinen Körper aus Fleisch und Blut. Und dann wird beschrieben, dass das Reich Satans, da gibt es Fürsten und Gewaltige, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Es gibt böse Geister unter dem Himmel. Das heißt, es gibt vom Teufel gesteuerte Wesen, die unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Aufgaben haben. Denn das Reich Satans ist gut organisiert. Es gibt Fürsten im Reich Satans, die für gewisse Bereiche zuständig sind. Und wir hatten erst vorher in Matthäus 12 gelesen, dass es auch Hierarchien im Reich Satans gibt. Jeder hat seine Aufgabe. Aber das ist gut organisiert. Vielleicht sagst du, da hat sich der Teufel viele Gedanken gemacht, aber das war nicht seine Idee. Satans war nämlich früher ein mächtiger Engel, der viele Engel unter sich hatte. Und als er mit seinen Engeln gegen Gott rebelliert hat, wurde er mit seiner ganzen Organisation aus dem Himmel verstoßen. Und er hat diese Organisation einfach beibehalten. Das heißt, Es gibt riesige Armeen satanischer Wesen, Personen ohne leibliche Körper, die in einer hierarchischen Schlachtordnung gegen uns aufgestellt und organisiert sind. Und Satan hat ein Ziel, das steht auch im Vers 12, er möchte die ganze Welt beherrschen. Seine Untergebenen sind, so steht hier, die Herren der Welt. Und ihm reicht es nicht aus, nur einen kleinen Bereich der Menschheit unter sich zu haben. Nein, er möchte alles kontrollieren, er möchte sich alles unterwerfen. Und der Satan herrscht in der Finsternis. Wir können ihn nicht sehen. Er ist unsichtbar. Er ist dort, wo es dunkel ist. Deshalb wissen auch die meisten Menschen, die zum Reich Satans gehören, nicht, dass sie zum Reich Satans gehören. Sie würden sogar abstreiten, dass sie irgendetwas mit dem Satan zu tun haben. Genau das will Satan. Er will unerkannt bleiben. Er möchte nicht, dass du weißt, dass du zu ihm gehörst. Das Reich Gottes dagegen ist ein Reich des Lichtes. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann weiß ich sofort, dass ich zum Reich Gottes gehöre. Wir erleben das. Wenn Menschen sich klar für Jesus entscheiden, wenn sie sich bekehren, wissen sie sofort, ich gehöre zum Reich Gottes. Und mir ist auch klar, dass Satan mein Gegner ist und dass ich mit ihm nichts zu tun haben möchte. Interessant noch mein dritter Punkt. Satans Reich ist unter dem Himmel. Muss ich sagen, ich habe viel nachgelesen. Aber Epheser 6, Vers 12 steht, dass er unter dem Himmel wohnt. Wir reden oft darüber, dass Satan in der Hölle ist. Die Hölle ist das Gefängnis der Qual für die verlorenen Menschen, so sagt die Bibel. Für all die, die die Vergebung Jesu nicht angenommen haben. Und die Hölle ist laut Bibel unter der Erde. Und es wäre gut, wenn Satan in der Hölle wäre, aber Satan ist offensichtlich nicht in der Hölle, denn Satan ist sehr geschäftig und aktiv und sein Reich ist unter dem Himmel. Vielleicht sagst du jetzt, das kann nicht sein, denn Satan wurde aus dem Himmel verstoßen. Das stimmt. Aber der Schlüssel zum Verständnis liegt in der Tatsache, dass es mehrere Himmel gibt. Paulus berichtet in 2. Korinther 12, Vers 2 über einen Menschen, der großartige geistliche Erfahrungen gemacht hat und im Himmel war und dann wieder auf die Erde zurückkam. Es wird angenommen, dass Paulus von sich selber redet, aber wir wissen das nicht. Paulus schreibt, ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Und dann sagt er, ist er im Leibe gewesen, so weiß ich es nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht. Gott weiß es, also er weiß gar nicht, ob er leiblich bei Gott war oder nur geistig. Derselbe ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselbigen Menschen, ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Er war entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Paulus sagt von einem Menschen, der im dritten Himmel war. Und er sagt hier, dieser dritte Himmel war das Paradies. Und im Paradies hörte er unaussprechliche Worte, denn es waren die Worte Gottes. Der dritte Himmel ist mit ziemlicher Sicherheit der Wohnort Gottes. Der dritte Himmel ist der Ort, an den wir Christen einmal kommen werden. Und wenn es den dritten Himmel gibt, dann gibt es auch den ersten und den zweiten, oder? Das heißt, diese Bibelstelle sagt uns, es gibt mindestens drei Himmel. Übrigens, den siebten Himmel gibt es nicht. In der Bibel gibt es sie nicht. Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass es mehrere Himmel gibt. Epheser 4, Vers 10 wird uns von Jesus berichtet, der hinuntergefahren ist, der ist derselbige, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Jesus ist aufgefahren über alle Himmel. Auch hier wird in der Mehrzahl vom Himmel gesprochen. nochmal unterstrichen, dass es mehrere Himmel geben muss. Welcher Himmel ist dann der erste und der zweite Himmel? Ich kann euch nur sagen, was ich nachgelesen habe und was mir logisch erscheint. Der erste Himmel ist der Himmel, den wir sehen, wenn wir nach draußen gehen. Er kann manchmal blau sein, manchmal wolkenbehangen. Heute haben wir einen blauen Himmel. Dann bleibt der zweite Himmel übrig. In der Bibel gibt es keine Stelle, wo vom zweiten Himmel berichtet wird. Das Wort zweiter Himmel steht nirgends. Aber der zweite Himmel muss zwischen dem sichtbaren Himmel und dem Wohnort Gottes, dem dritten Himmel, sein. Ich glaube, dass der zweite Himmel der Ort ist, an dem der Teufel wohnt. Deshalb haben wir in Epheser 6, Vers 12 gelesen, dass das Reich Satans mit den bösen Geistern unter dem Himmel zu finden ist. Das heißt, zwischen uns und Gott gibt es ein feindliches Königreich, das ich uns widersetzen möchte. Dieses Reich Satans versucht, unsere Gebete zu verhindern, die zu Gott aufsteigen. Deshalb spricht Epheser 6, Vers 18 davon, wir sollen anhalten im Gebet, ausdauernd beten, den Widerstand Satans überwinden. Das heißt nicht, dass Gott nicht bereit wäre, unser Gebet zu erhören, aber wir müssen dauerhaft und ausdauernd dem Feind Gottes und seinem Reich Widerstand leisten, um Gottes Arm zu bewegen. Deshalb steht an vielen, vielen Stellen, betet ohne Unterlass. 1. Thessaloniker 5, Vers 17, wir sollen beten, ohne nachzulassen. Das möchte Gott von uns. Und dieses Gebet erhört Gott gegen alle Mächte der Finsternis. Mein vierter Gedanke, wir kämpfen gegen Satan und nicht gegen Menschen. Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Diese Erkenntnis ist sehr hilfreich im Umgang miteinander. Wir kämpfen nicht mit Personen, die einen Körper haben, sondern wir kämpfen gegen das Reich Satans und seine unsichtbaren Mächte, die in der Finsternis herrschen. Die meisten Christen haben das nicht kapiert, denn anstatt den Satan zu bekämpfen, bekämpfen sie andere Menschen. Sie kämpfen mit Menschen in ihrer Familie, ihren Arbeitskollegen, ihren Nachbarn, anderen Christen in der Gemeinde. Sie streiten über Dinge, die am Ende des Lebens, wenn wir einmal vor Gott stehen, vollkommen unwichtig sind. Warum streiten wir so gerne? Wir machen es deshalb, weil der Teufel uns verführt hat. Denn je mehr wir gegeneinander kämpfen, desto weniger sind wir in der Lage, uns dem Teufel zu widersetzen. Deshalb müssen wir aufhören, an den Christen andere Menschen zu bekämpfen und zu streiten. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Menschen aus Fleisch und Blut sind nicht unser Kampfplatz. Menschen sind nicht unsere Gegner. Satan ist unser Gegner. Natürlich können wir eine andere Meinung haben. Aber deshalb müssen wir noch lange nicht miteinander streiten. Beenden wir alle Gespräche, die zum Streit führen. Streit ist völlige Zeitverschwendung und eine Strategie Satans. Wir verlieren sehr viel Energie, wenn wir über Dinge streiten. Deshalb beenden wir alle Streitgespräche. Kolosser 3, Vers 2 lesen wir, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das heißt, wir sind hier, um mit Gottes Hilfe Gemeinde Jesu zu bauen. Das ist unser Auftrag. Deshalb sind wir hier. Und wir streiten nicht über unterschiedliche Meinungen. Und wenn eine andere Meinung ist, dann lassen wir ihn stehen und befehlen wir die Sache Gott an. Gott wird sich darum kümmern. Und übrigens, Gott braucht deine Hilfe nicht und meine auch nicht. Und wenn er nicht bereit ist, sich unterzuordnen und immer streiten will, dann soll er bitte woanders hingehen. Denn Streit schändet den Namen Jesu. Streit widerspricht Matthäus 6, Vers 9, des Gebetes, Jesus uns gelehrt hat. Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Gottes Name soll geheiligt werden und nicht beschmutzt werden, durch Streit geschändet werden. Unser Konflikt ist nie mit Menschen. Unser Konflikt ist immer mit Satan. Das ist sehr wichtig. Und wenn mich meine Kinder oder mein Ehepartner oder mein Arbeitskollege ärgert, dann lasse ich mich nicht auf diesen Streit ein. Denn er hat nichts mit der Person zu tun, die mich angreift, sondern immer mit dem Satan. Der möchte, dass ich Jesus ungehorsam bin und dass ich versage. Solche Angriffe Satans in der Familie und in der Gemeinde häufen sich deshalb immer dann, wenn wir evangelisieren. Meine Frau sagt heute Morgen zu mir, wenn du Predigt machst, dann bist du immer so gereizt. Oder wenn wir in den Gottesdienst gehen wollen. Jeder Christ kennt das. Unser Konflikt ist nie mit Menschen. Wir stehen im Kampf mit Satan, der hinter jedem Konflikt steckt. Wenn wir das verstanden haben, werden wir von vielen Konflikten bewahrt. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist auch klar, dass der andere nicht mich angreift, sondern dass der Satan mich angreift. Und der Satan hat immer die gleiche Strategie. Er stachelt unseren Stolz an. Er möchte, dass wir gegen Autorität rebellieren, dass wir unzufrieden sind, dass wir der Lüge und der Verleumdung glauben. Deshalb sagt Paulus, Vers 11, zieht an den Harnisch, die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Fünftens, Gottes Waffenrüstung macht uns stark. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das passiert nicht automatisch, dadurch, dass wir Christen sind. Wir sollen es anziehen. Und deshalb wiederholt Paulus die Aufforderung nochmal in Vers 13, um deswillen, so ergreift den Harnisch Gottes, auf dass ihr am bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Paulus spricht hier über die bösen Tage, an denen wir angegriffen werden. Böse Tage gibt es im Leben von uns Christen. Böse Tage sind die Tage, an denen der Satan uns angreift, in denen er versucht, Lügen über uns zu verbreiten. Er versucht, unsere Familie und Ehe anzugreifen. Er versucht, unsere Finanzen auszutrocknen. Er versucht, unsere Gemeinden zu zerstören. Er versucht, unsere Gesundheit kaputt zu machen. Und unser Widerstand hängt von der Ausrüstung ab. Deshalb beschreibt Paulus die Waffenrüstung Gottes in Anlehnung an die Waffenrüstung der Römer zu der Zeit, in der er gelebt hat. Und diese Waffenrüstung Gottes hat 6 Teile. Wir wollen sie ganz kurz anschauen. Der erste Teil, Gürtel der Wahrheit. Vers 14, so steht nun umgürtet an den Lenden mit Wahrheit. Wir haben einen Gürtel der Wahrheit. Und bei der Wahrheit geht es um die Sicht Gottes in allen Bereichen unseres Lebens. Wisst ihr, was Menschen denken, ist völlig egal. Wenn wir vor Gott stehen, interessiert sich niemand mehr dafür. Das Einzige, was zählt, ist, was in diesem Wort steht. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott in seinem Wort sagt. Und wenn Gott sagt, wir sollen nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen, und das Joch ist immer auch ein Bild für die Ehe, dann brauche ich mich als Christ nicht regelmäßig mit einem Ungläubigen treffen, um ihn vielleicht mal zu heiraten. Stummes Zeug. Da habe ich nicht den Gürtel der Wahrheit an. Es gibt so viele Beispiele, in denen wir Kompromisse machen, in denen der Satan versucht, uns so ein ganz klein bisschen zu verdrehen. Oder mit der Steuererklärung. So genau ist es auch nicht. Alle bescheißen, dann kann ich doch auch bescheißen. Sünde ist Sünde. Der Gürtel der Wahrheit heißt, ich möchte in allen Lebensbereichen wahrhaftig sein. Und wisst ihr, wir versagen jeden Tag in diesen Bereichen. Deshalb bitten wir Gott um Vergebung. Und dann wollen wir mit Gottes Hilfe wahrhaftig weitermachen. jeden Tag. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, angezogen mit dem Krebs, mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Dieser Panzer schützt meinen Brustkorb, mein Herz, alle wichtigen Organe meines Körpers. Gerechtigkeit hat eine enge Verbindung zur Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit kenne, dann weiß ich, was richtig und falsch ist. Und bei der Gerechtigkeit geht es darum, das zu tun, was richtig ist. Das Gegenteil ist Falschheit. Falschheit lädt Dämonen in dein Leben ein. So wie Ungeziefer vom Abfall angezogen wird, werden Dämonen von Ungerechtigkeit angezogen. Und wenn es dem Teufel gelingt, dass du dich einen kleinen Schritt weit von der Wahrheit entfernst, dann gibst du dem Teufel Macht über dein Leben. Das wissen wir alle. Vieles, womit so mancher kämpft, auch so mancher Christ kämpft, ist die Folge von Sünde, die nicht ausgeräumt ist. Ein Leben in Ungerechtigkeit und Falschheit und Heuchelei liefert dich dem Satan und seinen Angriffen aus. Wir brauchen den Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass wir in der Lage sind, das Richtige zu tun. Dann, also Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, drittens, gestiefelt zu treiben das Evangelium. Vers 15, und an den Beinen gestiefelt als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Schuhe erleichtern die Fortbewegung. Und wir ziehen die Schuhe Gottes an und sind bereit, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Und wo immer es die Gelegenheit gibt, erzählen wir Menschen, dass sie Jesus brauchen. Denn nach Johannes 3, Vers 36 wissen wir, wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Nur wer Jesus aufnimmt und ihn um Vergebung bittet, ist gerettet. Alle anderen gehen ewig verloren. Interessant ist für mich, dass Evangelisation ein Teil der Waffenrüstung Gottes ist. Wer nicht evangelisiert, hat keine geistliche Kraft im Kampf gegen die Sünde. Ich weiß das von mir selber. Wenn du nicht Menschen für Jesus gewinnst, bist du geistlich schwach. Deshalb ist Evangelisation Teil der Waffenrüstung Gottes. Also, wenn wir in 3 Wochen wieder ein Zelt aufbauen, wir tun uns selber den größten Gefallen. So oft beschäftigen wir uns mit anderen Dingen als mit dem Evangelium. Da gibt es so vieles, was uns wichtig ist. Die Arbeit, die Familie, die Hobbys und vieles mehr. Und Gott sagt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen, gell? Aber bei allem, was wir tun, soll Gott an erster Stelle kommen. Und egal, wo wir sind, wollen wir Menschen von Jesus erzählen. Wenn wir das tun, führen wir den Auftrag Gottes aus und wir sind vor Angriffen Satans geschützt. Denn das Evangelium des Friedens fordert nicht nur die Leute auf, in den Himmel zu kommen, es führt auch dazu, dass die Kraft des Himmels in unser Leben kommt. Oft ist uns das nicht bewusst, aber Menschen für Jesus zu gewinnen, macht uns stark im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen das Reich Satans. Denn wer evangelisiert, der hat die Schuhe der Waffenrüstung Gottes angezogen. Das nächste Schild des Glaubens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Das Schild, es waren Schilder, die den ganzen Körper bedeckt haben. Wer den Schild des Glaubens anhat, der hat gelernt, Gott und seinem Wort blind zu vertrauen. Es gibt ein bekanntes Kapitel, Hebräer 11, da wird von den Helden des Glaubens berichtet, von Noah, von Abraham, von Isaac und Jakob. Und es wird berichtet, was diese Leute im Vertrauen auf Gottes Wort hin alles gemacht haben und wie Gott Verheißungen erfüllt hat. Und sie haben eigentlich immer Gott vertraut, gegen allen Verstand. Glaube heißt, Gottes Wort mehr zu glauben als deinem Gefühl oder der öffentlichen Meinung. Das heißt, wir vertrauen auf Gott, auf alles, was er uns in seinem Wort sagt und handeln danach. Egal, welche Schwierigkeiten es mit sich bringt. Und das Schild des Glaubens, wo wir Gott blind vertrauen, ist in der Lage, die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Denn der Teufel schickt feurige Pfeile. Er schickt feurige Pfeile. Und wisst ihr, feurige Pfeile sind gemein. Vielleicht kennt ihr das aus diesen Westernfilmen. Wenn Indianer angegriffen haben, und die Leute, die so eine Wagenburg hatten, haben dann eine Wagenburg gemacht, haben versucht, sich zu verteidigen, aber feurige Pfeile, wenn die kommen und alles abbrennt, was willst du da machen? Da kannst du dich gar nicht mehr wehren. Du kannst nicht gleichzeitig löschen und gleichzeitig dich verteidigen. Das geht nicht. Feurige Pfeile versuchen, dich abzulenken. Aber das Schild des Glaubens, Gott blind zu vertrauen, gegen alle Widerstände, ist in der Lage, feurige Pfeile auszulöschen. Weil wir Kurs halten und Gott vertrauen, egal wie schwer es ist. Wir machen einfach weiter. Wir vertrauen Gott in jeder Situation, dass er was Gutes draus macht. Hat er ja auch versprochen, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dann Helm des Heils. Und nehmt den Helm des Heils. Der Helm beschützt unseren Kopf, unsere Gedanken. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gedankenwelt schützen. Vor allem dann, wenn der Satan uns einreden möchte, dass wir schlecht sind, viel zu schlecht, um von Gott gerettet zu werden. Ja, das stimmt. Wir sind durch und durch sündig und wir können uns selber nicht vertrauen. Aber wir setzen unsere ganze Hoffnung auf die Gnade, auf die Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht auf unsere Werke oder unsere eigene Leistung. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen, weil es Gott in seinem Wort versprochen hat und nicht, weil ich es so fühle. Wir haben den Helm des Heils. Denn wir sind für immer gerettet, egal was unsere Gedanken uns sagen. Deshalb sind wir Christen immer Optimisten, weil Gott immer auf unserer Seite ist. Wenn wir Pessimisten sind, dann sind wir offen für alle Angriffe des Teufels. Weil Pessimismus daher kommt, dass ich Gott und seinem Wort nicht vertrauen. Es gibt so viele Aufforderungen, nie aufzuhören. Aber weil wir Gottes Kinder sind, deshalb hat Gott einen guten Plan für unser Leben, das hat er versprochen, deshalb sind wir immer Optimisten. Und dann die letzter Teil der Ausrüstung, Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Wir haben 6 Teile der Waffenrüstung. Das Schwert des Geistes ist das Einzige, was zum Angriff benutzt wird. Das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nach Hebräer 4, Vers 12 ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet mich und den anderen. Es hinterfragt mich und korrigiert mich und auch dich. Aber Gottes Wort gibt dem, was wir sagen, die eigentliche Autorität und Vollmacht. Was Gottes Wort ausrichtet, kann kein Menschenwort ausrichten. Und wir sollen das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand nehmen und damit kämpfen. Und wann sollen wir das Wort Gottes verwenden? Wenn wir im Kampf sind. Deshalb ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen. Denn ohne Gottes Wort sind wir wehrlos. Wir nutzen das Wort Gottes nicht, um den Teufel zu ändern. Das geht nicht. Aber wir nutzen das Wort Gottes, um die Autorität Gottes über den Teufel auszuüben. Das hat Jesus getan in Matthäus 4 und Lukas 4, als er vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Es ist interessant, wie Jesus sich verteidigt. Matthäus 4, Vers 4, er sagt zum Satan, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeblichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Vers 7, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Vers 10, da sprach Jesus zu ihm, heb dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst Gott, sollst anbeten, Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Jesus hält keine große Predigt. Er zitiert Gottes Wort, weil Satan gegen Gottes Wort allergisch ist. Nur wenige benutzen Gottes Wort im Kampf gegen den Satan. Jesus hat es getan. Denn Jesus kannte die Bibel. Er konnte wörtlich zitieren. Wir alle haben die Bibel vernachlässigt, weil wir keine Ahnung haben, welche Kraft in diesem Wort steckt. Schwert des Geistes. Die Bibel hat Autorität über den Satan. Und es wird Zeit, dass wir die Bibel verstehen und im Kampf einsetzen. Wir brauchen nicht alle möglichen Bücher über die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Alles, was über die Bibel geschrieben wird, ist Menschenwort. Merken wir uns das. Wenn du keine Zeit hast, dann lese wenigstens die Bibel. Die Bibel ist die einzige Waffe, die der Geist Gottes benutzt. Ich höre viele Predigten, vor kurzem in einer Predigt gehört, hat einer vorgeschlagen, wir sollen mal eine Woche lang die Zeit, die wir vor dem Fernseher verbringen, über die Bibel verbringen. Eine Woche lang. Nur eine Woche lang. Unser Leben wird sich verändern, verspreche ich euch. Das waren alle 6 Teile der Waffenrüstung. Und wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Vers 11, zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und wenn wir diese Waffenrüstung anziehen, dann sind wir nach Vers 10 stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann fasst Paulus alles noch einmal zusammen in Vers 18, letzten Vers. Und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit allem Anhalten und Flehen vor alle Heiligen. 4-mal kommt Beten und Flehen vor. Denn Gebet bewegt den Arm Gottes. Gebet ist die irdische Bitte eines schwachen Menschen, dass der allmächtige Gott eingreift und Wunder tut. Und Gott tut das. Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 22, und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, so werdet ihr es empfangen. Gebet ist die größte Waffe, die wir haben. Keine andere Waffe kann das ausrichten, was das Gebet ausrichtet. Gebet ist eine Waffe, die über die Reichweite des Schwertes weit hinausgeht. Das Schwert ist für den Nahkampf. Gebet ist für den Fernkampf. Gebet schickt die Drohnen Gottes an Stellen, da kommst du nie hin. Denn mit unserem Gebet können wir das Reich Satans und die Finsternis und die bösen Geister unter dem Himmel angreifen. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, reicht eben nur so weit, wie lang das Schwert ist. Aber Gebet, ich habe einen Vergleich gefunden, sind Gottes Interkontinentalraketen, die weit hinausreichen über all das, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir es dann noch mit dem Wort Gottes verbinden und Gottes Wort beten, mehr Kraft gibt es nicht. Wir können mit anhaltendem und ausdauerndem Gebet große Dinge verändern. Wir haben immer wieder erlebt, wie sich Menschen bekehrt haben. Wir haben immer wieder erlebt, wie uns Gott geholfen hat. Lasst uns anhalten im Gebet. Deshalb Vers 18, betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten, mit aller Ausdauer und Flehen für alle Heiligen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese Rüstung gegeben hast, diese Waffenrüstung Gottes. Und Herr, wir selber sind nicht in der Lage, irgendetwas in deinem Reich auszurichten. Wir sind schwache Leute. Aber du gibst uns deinen Geist, du gibst uns dein Wort, du gibst uns die Macht des Gebetes. Und ich danke dir, Herr, dass du lebst und dass du bis heute in unserer Mitte wirkst. Und wir bitten dich für jeden, der heute hier ist, dass du ihn segnest. Und wenn einer sich nicht sicher ist, ob er dir gehört, ob er zu deinem Reich gehört, dann gib, dass er sich für dich entscheidet. Danke für deine Gegenwart. Amen.